Ja, das Lied vom Gottesknecht, oder genau genommen, es gibt ja vier Lieder vom Gottesknecht, wo eben der Begriff des Knechtes Gottes oder des Knechtes des Ewigen kommt, die in der christlichen Tradition natürlich eine große Rolle spielen, gerade in den Lesungen vor Ostern, und eben auch auf Jesus gedeutet werden, auch die Bereitschaft des stellvertretenden Leidens, etwas, was auftaucht. Das sind vier Texte. Der erste ist in Jesaja 42, 1 bis 4. Der zweite in 49, 1 bis 6. Der dritte in 50, 4 bis 9. Und der längste dann eben in Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Und da fällt vielleicht am meisten auf, dass der übersprungen wird in unseren Prophetenlesungen, denn genau die Stücke vorher und nachher tauchen ja auf, in dem, was wir gesehen haben. Und es kann sich durchaus die Frage stellen, ob man vielleicht eher vermieden hat, diese Texte auch liturgisch zu verwerten, weil die Christen sie sozusagen schon mit Beschlag belegt haben. Also es gibt Belege für solchen Verzicht jüdischerseits auf liturgischen Gebrauch von Texten. Andererseits kann man auch sagen, dass sie vielleicht einfach nicht zu dem Thema der Trostlesungen passen, denn die Gottesknechtlieder sind ja jetzt weniger der Trost und die Hoffnung auf die Rückkehr aus dem Exil, sondern konzentrieren sich eben auf die Figur dieses Knechtes. Und da kann man durchaus auch sagen, es hat vielleicht einfach thematisch nicht gepasst. Und das dritte Gottesknechtslied, also Jesaja 50, 4 bis 9, ist ja in einer der Prophetenlesungen, in der Prophetenlesung zum Wochenabschnitt Ekef, enthalten, wo Jesaja 49, 14 bis 51, 3 gelesen wird. Das hatten wir schon gesehen. Ich war da auf diese Verse nicht weiter eingegangen, weil ich zu den anderen nicht mehr Material gefunden hatte, was vielleicht auch kein Zufall ist. Aber also von daher, man kann nicht sagen, dass sie völlig ignoriert worden sind. Ja, und da Herr Schobes gefragt hatte, sozusagen, was im Judentum auch gesagt wird zu diesen Texten und sie eben wirklich benachbart sind zu den Texten, die wir lesen, habe ich mal geschaut, was man dazu bringen kann und bin eben gerade bei Abarbanel fündig geworden, und das ist vielleicht eben auch nicht überraschend, weil Abarbanel ja jemand war, der an christlichen Höfen gelebt hat und sicher auch Christentum, christliche Theologie kannte, vermutlich auch gelegentlich mal christliche Liturgien in der einen oder anderen Form mitbekommen hat. Und er setzt sich auf eine erstaunlich offene Weise, würde ich sagen, mit den christlichen Ansprüchen auseinander und scheint auch keine Angst vor Zensur gehabt zu haben in seiner Argumentation. Und von daher habe ich da mal ein bisschen von seiner Argumentation, wer denn gemeint ist mit dem Gottesknecht, gebracht. Also er bringt erstmal eine Liste von Meinungen, die es gibt, wer mit dem Knecht gemeint ist. Zu einigen kommen wir gleich noch, und dann schreibt er: Die allgemeine Absicht in dieser Prophetie wird erkannt und erreicht werden durch die wahre Absicht des Propheten, nicht durch homiletische Auslegung und Anhaltspunkte, sondern nach dem, was der Wortlaut lehrt, mit gesundem Menschenverstand und richtiger Erklärung. Daher wollen wir all die Meinungen, die ich in der ersten Frage erwähnt habe, untersuchen, ob sie nach dem Wortlaut der Schrift und dem Stil des Abschnitts möglich sind. Und ich sage, dass er nach Meinung der christlichen Weisen auf Jesus den Nazaräer gedeutet wird, der am Ende der Zeit des zweiten Tempels getötet wurde und über den gesagt wurde, eben nach Meinung der christlichen Weisen, wie es hier zu Beginn des Liedes heißt, erhaben, erhoben und sehr hoch. Wie es die Auslegung unserer Weisen seligen Angedenkens ist, die erhaben auf Abraham deuteten, erhoben auf Mose und sehr hoch auf die Dienstengel. Der Wortlaut der Schrift kann ihre, also die Ansicht der christlichen Weisen, Ansicht in der Auslegung des Abschnitts nicht zulassen. Und zwar erstens, Wie kann man über die Gottheit sagen? Also da steht natürlich das christliche Dogma hinter, dass Jesus Gott ist. Und daher sagt er, wie kann man über die Gottheit sagen, er, mein Knecht, wird Einsicht bekommen, Jaskil, denn wenn Erwerben der Einsicht gemeint ist, so weiß er von Ewigkeit zu Ewigkeit, was im Dunkeln ist, dadurch, dass er Gott ist. Und wenn mit Jaskil, das Wort kann eben auch eine andere Bedeutung haben, Erfolg haben gemeint ist, wie es heißt in 1 Samuel, und David hatte auf all seinen Wegen Erfolg. Und was für ein Erfolg kann sich in der Gottheit erneuern, sei es in körperlichen oder in seelischen Dingen, denn Erfolg oder Nicht-Erfolg lassen sich nicht auf die erste Ursache anwenden. Abgesehen davon, dass es vom Aspekt seines Menschseins her klar ist, dass er keinen Erfolg hatte. Und das lehrt sein Ende. Zweitens sagt er, mein Knecht. Und wie kann es sein, dass der Gott der Welt ein Wesen von seinem Wesen meinen Knecht nennt? Drittens sagt er, erhaben, erhoben und sehr hoch. Und du weißt bereits, dass dies künftige Aussagen sind. Und wie kann ich wissen, ob diese Erhabenheit, von der es heißt, dass sie sich in ihm erneuern wird, in körperlichen Dingen gemäß seines Menschseins sein wird oder hinsichtlich seiner Göttlichkeit. Denn siehe, hinsichtlich seines Menschseins auf dieser Welt war in ihm keine Erhabenheit und hohe Stellung, sondern Niedrigkeit und Tod, wie sie sagen, dass der Prophet in dieser Prophezeiung über ihn verheißen hat. Und wenn hinsichtlich der Göttlichkeit gesagt wurde, erhaben, erhoben und sehr hoch, dann ist dies eine bedeutungslose Aussage. Denn die Gottheit ist als Gottheit immer erhaben und erhoben, immer waltend. Und wie kann er über sie verheißen, dass eine Zeit kommen wird, in der sie von neuem erhaben und erhoben sein wird? Viertens, wenn es heißt, entstellt ist sein Anblick, nicht der eines Menschen und seine Gestalt nicht die von Menschenkindern. Ist das unwahr? Denn er war ein junger Mann und sah gut und angenehm aus. Und wenn es über seinen Tod gesagt wird, so ändert sich bei jedem Menschen, wenn er stirbt, der Glanz seines Angesichts. Und nicht deswegen wird gesagt, dass sein Anblick entstellt war. Nicht wie der eines Menschen und seine Gestalt nicht die von Menschenkindern. Und keine Gestalt und keine Pracht hatte er. Was Eigenschaften sind, die man über einen Lebenden sagt, von dem man sagt, dass er ein Mann der Schmerzen ist, der gelitten hat. Und davon wird in den Erzählungen über ihn nichts gesagt. Ja, und die Argumentation geht noch ziemlich lange weiter mit anderen Versen, um das sozusagen auch zu überlegen, ob das auf das, was über Jesus erzählt wird, passt. Aber ich denke, diese vier Punkte reichen, um das Prinzip, wie Abravanel vorgeht, zu begreifen. Und danach geht er eben auf die jüdischen Deutungen über. Aber Jonathan, eben der aramäische Targum, die aramäische Übersetzung zur Bibel und die Weisen seligen Angedenkens deuteten den Abschnitt auf den Messias unserer Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob sie damit den Messias Ben Josef meinten, der zu Beginn der Errettung kommen wird, oder den Messias Ben David, der danach kommen wird. Aber wer auch gemeint ist, der Wortlaut der Schrift lässt nicht zu, dass der Abschnitt so ausgelegt wird. Also das ist eine Tradition in den messianischen Erwartungen, dass es zwei Messiasgestalten geben wird, eben den Messias Ben Josef, der leidende, sterbende Messias ist und der Messias Ben David, eben aus der davidischen Abstammung, der Messias sein wird, der zur Herrschaft kommen wird. Es muss aber durchaus nicht heißen, dass das die einzige Vorstellung ist, dass es von Messias oder den messianischen Zeiten, dass es diese beiden Gestalten geben wird. Denn der Messias Ben Josef muss zu Beginn seines Wirkens und seiner Kriege sterben. Und es ist unmöglich, dass über ihn erhaben, erhoben und hochgesagt wird. Denn er wird diesen hohen Stand nicht erreichen und nicht beibehalten. Und wenn man die Prophezeiung auf den Messias Ben David auslegt, ist es schwierig, dass gesagt wird, entstellt ist sein Anblick, nicht der eines Menschen und seine Gestalt nicht die von Menschenkindern. Keine Gestalt und keine Pracht hatte er. Denn Jesaja sagt: Siehe mein Knecht, ich werde ihn stützen. Mein Erwählter, den meine Seele wollte, ich habe meinen Geist auf ihn gegeben. Und an anderer Stelle nennt er ihn einen Spross aus der Wurzel Ischais und sagte: Und es ruht auf ihm der Geist des Ewigen. Nach ihm werden die Völker fragen. Und nicht, dass er verachtet sein wird, kein Mensch mehr ist, ein Mann der Schmerzen, der Krankheit kennt. Denn er wird ein gerechter König sein und nicht getroffen und geschlagen. Und daher ist es meiner Meinung nach angemessen, sich an einen von zwei Wegen zu halten. Der eine stimmt der Auslegung zu, dass diese Prophezeiung über Israel gesagt wurde, dass in den Worten des Ewigen mein Knecht genannt wird. Wie er sagt, mein Knecht Jakob, Israel mein Knecht. So zum Beispiel in Jesaja 41, 8 und 45, 4. Und darauf weist bereits hin, dass weiter oben gesagt wird, denn vor euch geht der Ewige her. Und dies wird zweifellos über Israel gesagt. Und nach diesem Abschnitt wird gesagt, freu dich Unfruchtbare, die nicht geboren hat, was ebenfalls über Israel gesagt wird. Und wie kann also dieser Abschnitt, der dazwischen gesagt wurde, anders als auf Israel ausgelegt werden, wie der ihm vorangehende und der ihm folgende? Und dieser Abschnitt teilt sich in drei Teile. Im ersten Teil erzählt der Prophet vom Erfolg der israelitischen Nation und dass ihr Erfolg in Beziehung zu ihrer Niedrigkeit und Unterwerfung im Exil steht. Das sind die Verse 52, 13 bis 15. Im zweiten Teil legt er den Dank und die Anerkennung dar, dass in der Zeit der Erlösung alle Nationen ihre Vergehen und Sünden bekennen, erkennen und einsehen werden hinsichtlich dessen, was sie Israel Böses angetan haben in vielen Quälereien. Das ist 53, 1 bis 9. Der dritte Teil ist das Wort des Propheten, das erläutert, was die Grundlagen der Nation waren, und den Lohn verspricht, der am Ende kommen wird. 53, 10 bis 12. Der zweite Weg ist, dass mir scheint, dass diese ganze Prophetie auf Joschia, den König von Juda, gesagt wurde. Ich habe da nicht gesehen, zumindest nicht in der näheren Umgebung, dass Ababanel das noch genauer erklärt, warum er meint, dass der Gottesknecht Joschia ist. Joschia ist einer der letzten Könige des Königreichs Juda, von dem berichtet wird, dass er eine große Reform durchführt, eben den Kult auf den Tempel in Jerusalem begrenzt und auch sonst eben das Volk dazu anspornt, die Tora zu halten. Und das könnte man vielleicht als den Teil seiner Erfolgsgeschichte bezeichnen. Aber schließlich tritt er dem Pharao Necho, der zum Krieg gegen die Assyrer auszieht, entgegen. Und wird von ihm bei Megiddo getötet. Also da ist auch diese Gestalt, vielleicht denkt deshalb Abarbanel an Joschia, zunächst einen Erfolg zu haben, aber dann auch eine Niederlage, die zu seinem Tod führt. Aber die wirklich verbreitetere jüdische Auserklärung ist die, dass mit dem Gottesknecht Israel gemeint ist, so wie es ja Abarbanel eben auch ansatzweise zumindest erklärt. Ja, dazu Anmerkungen.
Ich könnte mir vorstellen, zu fragen, wo war denn der Ababanel tätig? Haben Sie ja vorhin schon gesagt. Königshof, das würde ich gern genauer wissen.
Ja, also Ababanel war in Lissabon geboren und war einer dieser typischen Hofjuden, die Finanziere von Königen waren und war also sowohl am Hof des portugiesischen Königs tätig, als auch am Hof der katholischen Könige Ferdinand und Isabella, den er sogar mitfinanziert hat, die Eroberung von Granada, dem letzten muslimischen Stützpunkt noch auf der Iberischen Halbinsel. Aber konnte dann trotz allem nicht verhindern, dass infolgedessen die Juden aus Spanien vertrieben wurden, 1492, und ist also auch selber vertrieben worden. war dann aber noch am Hof des Königs von Neapel und des Dogen von Venedig auch wieder als Finanzier tätig. Und neben all dem hat er noch Zeit gefunden, trotzdem einen Kommentar zu allen Büchern der hebräischen Bibel zu schreiben. Und man merkt schon bei ihm, ich denke auch wirklich sehr viel Verbitterung eben. Er musste auch also von Lissabon, musste er nach Kastilien fliehen, weil er verleumdet worden war am Hof des portugiesischen Königs. Also da hat er schon nicht gute Erfahrungen gemacht mit dem Leben an einem Königshof und natürlich bei den katholischen Königen Ferdinand und Isabella dann überhaupt das große Trauma der Vertreibung der Juden aus Spanien. Also da ist eine Menge. Eben auch, das sehen wir auch gleich bei den Texten von Abarbanel zu Jesaja 60, den wir lesen werden. Da ist sicher auch nochmal ein neues Gefühl einer Katastrophe wie das babylonische Exil da. Und da werden wir dann auch sehen, wie jemand, der eben diese Katastrophe erlebt hat, wieder durchaus auch seine Rachefantasien irgendwo dann in seinem Kommentar unterbringt. Also das ist von der her ein sehr zwiespältiges Verhältnis natürlich zu diesen christlichen Höfen, aber einfach durch das Umfeld, in dem er gelebt hat, ist völlig klar, dass er Christentum, christliche Theologie gekannt hat und vermutlich auch im Neues Testament mal gelesen hat, wahrscheinlich auch andere christliche Theologen und da vermutlich auch über mehr Bildung und mehr Wissen über Christentum verfügte, als es andere traditionelle jüdische Ausleger gehabt haben. Und mich hat wirklich erstaunt, dass er hier so völlig ungeniert, eben ohne Angst auch vor christlicher Zensur, sich hier mit der christlichen Interpretation der Gottesknechtlieder auseinandersetzt und mal überspitzt gesagt, keine Angst hat, dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Meine, zu seiner Zeit gab es, das kommt, ist, glaube ich, erst ein paar Jahrzehnte später, wo es eben auch die christlichen Hebräisten gibt, die in der Lage waren, solche Texte auf Hebräisch zu lesen. Vielleicht konnte er noch einigermaßen sich darauf verlassen, dass das nicht allzu viele Christen lesen werden, was er da schreibt, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, also von
Danke.
daher ist Abarbanel eine sehr schillernde Figur. Im Übrigen der Vater von Benjamin Netanyahu, Ben-Zion Netanyahu, der Historiker war, der hat eine dicke Biografie über Abarbanel geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob die noch in andere Sprachen übersetzt wurde. Also der galt als Experte für diese Zeit, so als kleine Nebenbemerkung. Herr Müller.
Diese Differenzierung zwischen Messias Ben Josef und Ben David, betrifft das nur die Genealogie oder sind das Funktionsdifferenzen?
Das sind Funktionsdifferenzen. Es geht eben darum, dass der eine ist der leidende Messias, der Messias Ben Josef, der sterben muss und am Ende auch wie auferstehen wird durch das Wirken des siegreichen Messias Ben David. Ich glaube, man kann nicht ganz genau sagen, wann diese Vorstellungen zum ersten Mal auftreten und wie weit da eben vielleicht auch eine Reaktion auf den christlichen Messias da ist. Also der Aspekt des leidenden Messias, der eben ansonsten im Judentum eigentlich eher nicht da ist, auf die Weise integriert worden ist, dass man dafür eine eigene Messiasgestalt sozusagen geschaffen hat. Und da steht sicher auch hinter, also wenn er eben gerade der Ben Josef genannt wird, dass wir ja auch in der Josefsgeschichte eigentlich die Konfrontation zwischen Josef, der eben von seinen Brüdern in die Grube geworfen wird, verkauft wird, einige Jahre als Sklave, als Gefangener ist, bevor er zum Sieg kommt, und Juda, der sein Bruder, der versucht, ihn zu retten und der auch nachher dann eigentlich die Versöhnung mit herbeiführt. Also das geht sicher auf die beiden Brüder, die eben schon in der Genesis darum streiten, sozusagen, wer denn der Größere von ihnen ist. Darauf geht das sicher zurück.
Also diese beiden Messias, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Messias ist, schneiden die sich in der Person Jesu oder Messias?
Ja, also Jesus
Treffen
würde
die
die
sich?
beiden Gestalten in sich vereinen.
Von Anfang an oder erst? Ja. Kommen die denn gleichzeitig?
Nein, der Messias Ben Yosef kommt etwas früher. Er ist eine Art Vorbote.
Also da kommen wir nicht ganz mit jetzt.
Ja, das ist jetzt einfach sozusagen ein völlig neues Thema. Da müsste man, ja, könnte man auch mal untersuchen. Und wie gesagt, das ist auch durchaus nicht so, dass das die verpflichtende jüdische Messiaslehre ist. Es ist halt eine Vorstellung, die vielleicht zu verschiedenen Zeiten auch relativ verbreitet war. Aber nicht jeder geht davon aus, dass es einen Messias Ben Yosef gibt. Also, dass es einen davidischen Messias gibt, der das davidische Königtum erneuern wird, das ist eigentlich Konsens, könnte man sagen. Die Gestalt des Messias Ben Yosef ist etwas, was eben in einigen Texten auftaucht und was man sicher auch als eine Reaktion auf die christliche Messiasgestalt sehen kann. Ja, also würde einen eigenen Vortrag erfordern, glaube ich. Und für unseren Zweck ist eigentlich nur wichtig, dass Ababanel eben diese beiden Möglichkeiten bringt, um zu zeigen, dass eigentlich auch diese traditionelle jüdische Interpretation der Gottesknechtlieder auf den jüdischen Messias, wer es auch immer sei, auch nicht wirklich funktioniert.
Okay.
Cor.
Ja, danke schön für diese Heraussetzung und was mehr über Abravanel gehört zu haben, weil ich finde die Texte sowieso, der nächste auch, nicht leicht, um
Nein,
es
nein,
einfach zu
Ababanel ist
sagen.
nicht leicht.
Vielleicht auch wegen der Übersetzung oder was er so dann denkt und gedacht hat, geschrieben hat und das, ja. Ich muss es echt noch ein paar Mal lesen, um es gut zu verstehen, glaube ich. Ob es auch an mein Verständnis von Deutsch geht, weiß ich nicht. Aber, und dann habe ich noch eine Frage für mein eigenes Verständnis. Dann auf die letzte letzte Zeile, die letzte Absatz, da steht mein Knecht Abraham, Jakob und mein Knecht Israel, mein Knecht. Sind wohl aus zwei verschiedenen Stücke von Jesaja, aber ich muss immer denken, ja, Jakob ist doch Israel und hier ist mit Israel das Land oder das Volk gemeint.
Das Volk, nicht das Land hier im Kongo. Also es geht
Ja, nee,
hier.
nicht das Land, das Volk, ja. Aber selbst dann bei der Bibelarbeit, was ich viel mache, ist das immer ein sehr schwierig, um das zu erklären, weil Israel bedeutet, ich habe mit Gott gerungen, ne? Oder so ähnliches. Ne? Und
Ja.
das ist, was Jakob ist. Und ja, dann denkt man, inwiefern kann man dann sagen, dass Israel, das Volk, auch mit Gott ringt?
Also ich glaube, das kann man so, wenn man die Geschichte Israels gerade auch auf dem Wüstenzug verfolgt, kann man, glaube ich, schon sagen, dass Israel mit Gott ringt, weil es sich dauernd beschwert. Und auch sonst ja, auch öfters mal widerspenstig ist. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen die Erklärung des Namens Israel ist, glaube ich, hier nicht der wichtige Punkt, sondern es geht darum, dass aus der Person Jakob Israel ein Volk mit demselben Namen wird. Dass eben das dann das Volk, nachdem ursprünglich der Segen Gottes eben auf einzelnen Personen, Abraham, Isaak und Jakob Israel geruht hat, dann in den folgenden Generationen das auf das Kollektiv der Nachkommen Jakobs Israels übergeht und sie natürlich insofern Knechte sind, weil sie Gott dienen sollen. Das ist der Aspekt des Knechts, der
Und
dabei
das
kommt.
Gott dienen,
Ja.
das Tun,
Ja.
so gesagt, ja. Das ist, was ich meistens auch versuche zu erklären, wenn ich Bibelarbeit mache. So gut, bitte.
Ja, Frau Fricke.
Dankeschön.
Ja. Im Christentum bei uns gibt es das ja auch mit Jesus. In der frühen Christenheit war Christus der Pankrator. Da haben wir auch vier Nagelkreuze, Triumphkreuze. Und das wechselt auch später zum leidenden Christus, zum Christus der Passion, da findet man zum Beispiel 3 Nagelkreuze. Das kann man ganz schön beobachten. Aber in der Frühgeschichte der Christenheit noch, also so 10. Jahrhundert, da hat man fast überall nur 4 Nagelkreuze. Das ist eben der erhöhte Christus als Pankrator. Da kommt das wieder vor, finde ich, was auch im Judentum dann ist, dass man sagt, das ist der jüdische Christus und der andere Messias, nicht Christus, Messias natürlich.
Ja, dass man sieht, dass in unterschiedlichen Epochen der christlichen Theologie unterschiedliche Aspekte mehr betonen. Es ist wirklich mehr von der Kreuzfahrerzeit an, dass im westlichen Christentum eben mehr der leidende Aspekt betont wird, weil die Ostkirchen eigentlich immer stärker mit dem Pantokrator, dem Herrschenden Jesus gegangen sind. Ja, also da sieht man da eben, es gibt diese beiden Aspekte und wie man die zusammenbringt, kann durchaus unterschiedlich sein.
Und ich habe noch eine dumme Frage. Warum heißt das Gottesknechtslieder? Man singt das doch nicht, oder? Ich weiß nicht, wo das Lieder herkommt. Das würde ich gerne.
Ja, in der jüdischen Tradition gibt es diesen Ausdruck, glaube ich, gar nicht. Das ist ein Christ. Und ist es, weil das eben schon in gewisser Weise poetische Texte sind?
Also okay.
Das ist wohl der Gedanke, der dahinter steht. Nicht vom Singen her, sondern. Ja. Als Ausdruck für ihren poetischen Charakter.
Danke.
Ja, also das ist so ein kleiner Einblick, wie man im Judentum mit solchen christlich sehr stark besetzten Texten umgeht und die heutige christliche Forschung, die also nicht notwendigerweise jetzt homiletisch, theologisch mit Jesus umgeht, ist sie eigentlich auch relativ einig, dass vom Wortlaut her wahrscheinlich Israel gemeint ist. Also da würde man der jüdischen Auslegungstradition heute in der forschenden Exegese auch ein Stück näher kommen wieder. Ja, dann haben wir heute Jesaja 60. Die Prophetenlesung zu dem Wochenabschnitt Kitavor. Was diese Vision unterscheidet von den vorigen, ist, dass wir jetzt weniger das Bild einer Frau, sei es einer Kinderlosen, sei es einer fruchtbar werdenden, einer Verzweifelten, einer neu verheirateten, wie auch immer hat. Wir haben jetzt vielmehr wirklich das konkrete Stadtbild von Jerusalem, einer Stadt, die neu aufgebaut wird. Und von daher habe ich gedacht, dass auch gerade hier vielleicht der Vergleich mit dem letzten Buch des Neuen Testaments, mit Offenbarung 21, sich anbietet. Denn das Buch der Offenbarung des Johannes schließt ja ab mit einer Vision des neuen Jerusalem. Und diese Beschreibung der Stadt ist eigentlich aus den Visionen Jesajas und auch Ezechiels genommen. Also es ist nicht auf einen unserer Jesaja-Texte beschränkt, aber gerade eben aus Jesaja 60 kommen hier sehr viele und da habe ich gedacht, dass das vielleicht ganz gut ist, hier mal diesen Vergleich zu sehen. Und es ist eben auch, es sind weniger wörtliche, ganz streng wörtliche Zitate, aber eben doch sehr viele Parallelen, die hier zusammenkommen. Also das beginnt in Offenbarung 21 mit, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und natürlich auch hier dieses Bild Jerusalems als Frau, als Braut, ist ja etwas, was wir auch schon bei Jesaja in den letzten Lesungen gesehen haben. Aber was eben hier auch auffällig ist, ist die Parallele zu Jesaja 65, 17, wo es heißt, ja siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann geht es noch einen kleinen Einschub, der sich weniger mit der Stadt Jerusalem befasst, in der Offenbarung weiter. Da entrückte er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Und da klingt eben schon, also eben nicht wörtlich, aber im Bild doch einiges an aus dem Anfang unseres Textes heute, Jesaja 60, 1 bis 2. Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Dann in der Offenbarung weiter, die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und 12 Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt 3 Tore, im Norden 3 Tore, im Süden 3 Tore und im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine. Auf ihnen stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und das ist jetzt eindeutig nicht aus Jesaja, sondern aus Ezechiel genommen, der eigentlich hauptsächlich den neuen Tempel beschreibt, aber dann am Ende in Kapitel 48 auch auf die Stadt, die dazugehört, eingeht. Das sind die Ausgänge der Stadt. Auf der Nordseite 4500 Maß, 3 Tore. Die Stadttore aber sind nach den Stämmen Israels benannt. 3 Tore im Norden, das Tor Ruben ist eines, das Tor Juda ist eines, das Tor Levi ist eines. Auf der Ostseite 4500 Maß, 3 Tore. Das Tor Josef ist eines, das Tor Benjamin ist eines, das Tor Dan ist eines. Auf der Südseite 4500 Maß, 3 Tore. Das Tor Simeon ist eines, das Tor Issachar ist eines, das Tor Sebulon ist eines. Die Westseite 4500 Maß, 3 Tore. Das Tor Gad ist eines, das Tor Asher ist eines, das Tor Naphtali ist eines. Und dann haben wir das Ausmessen der Stadt in der Offenbarung. Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich, 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer. Sie ist 144 Ellen hoch, nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Und dazu heißt es bei Ezechiel im Beginn seiner Vision des neuen Tempels: In göttlichen Visionen brachte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. In südlicher Richtung war auf dem Berg etwas wie eine Stadt erbaut. Dorthin brachte er mich. Und siehe, da war ein Mann, der aussah, als sei er aus Bronze. Er hatte eine leinene Schnur und die Messlatte in der Hand. Und er stand im Tor. Und siehe, da stand eine Mauer, die den Tempel ringsum außen umgab. Der Mann hatte in der Hand die Messlatte von 6 Ellen, die je eine gewöhnliche Elle und eine Handbreit maßen. Und er maß die Dicke der Mauer, eine Latte, und die Höhe, eine Latte. Dann die Beschreibung der Mauer in der Offenbarung. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. Und da in dem Text, den wir letztes Mal hatten, heißt es eben ähnlich: Siehe, ich selbst lege dir ein Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir. Aus Rubinen mache ich deine Zinnen, aus Beryl deine Tore und alle deine Mauern aus kostbaren Steinen. Und die Parallele, an die man auch denken kann, ist die Beschreibung der Brusttasche des hohen Priesters, wo eben auch 12 Steine für die 12 Stämme Israels sind, in Exodus 28, wo es heißt, mach die Brusttasche des Rechtsentscheids. Sie soll quadratisch sein, zusammengefaltet, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Besetze sie mit gefassten Edelsteinen in 4 Reihen. Die erste Reihe mit Rubin, Topas und Smaragd. Die zweite Reihe mit Karfunkel, Saphir und Jaspis. Die dritte Reihe mit Achat, Hyazinth und Amethyst. Die vierte Reihe mit Chrysolith, Karneol und Onyx. Sie sollen in Gold gefasst und eingesetzt sein. Die Steine sollen auf die Namen der Söhne Israels lauten. 12 Steine auf ihre Namen, in Siegelgravierung. Jeder laute auf einen Namen der 12 Stämme. Dann heißt es in der Offenbarung, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und eigentlich auch bei Jesaja fällt auf, er sagt zwar nicht wörtlich, es gab keinen Tempel in der Stadt, aber er erwähnt den Tempel so gut wie nicht. Oder eigentlich er erwähnt mal den Altar, aber nicht den Tempel. Das ist anders bei Ezechiel, dem es auf den Tempel ankommt. Also da sieht man durchaus, dass es auch Visionen gibt, die sich auf die Stadt konzentrieren und den Tempel auch irgendwo ignorieren. Und es gibt dann auch parallel zu Vers 23 in der Offenbarung, in unserem Abschnitt heute in Jesaja 60, nicht mehr die Sonne wird dein Licht sein, um am Tage zu leuchten. Noch wird dir der Mond als heller Schein leuchten, sondern der Herr wird dir ein ewiges Licht sein und dein Gott dein herrlicher Glanz. Deine Sonne geht nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab. Denn der Herr ist dein ewiges Licht, zu Ende sind die Tage deiner Trauer. In der Offenbarung geht es dann weiter, die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Bei Jesaja, Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. In der Offenbarung, ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und bei Jesaja, deine Tore bleiben immer geöffnet. Sie werden bei Tag und bei Nacht nicht geschlossen, damit man den Reichtum der Nationen zu dir bringen kann. Auch ihre Könige werden zu dir geleitet. In der Offenbarung, und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Bei Jesaja, der Reichtum der Nationen kommt zu dir. In der Offenbarung, aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner der Gräuel verübt und lügt. Nur die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Und dazu Jesaja 52, wach auf, bekleide dich mit deiner Macht Zion. Bekleide dich mit deinen Prunkgewändern Jerusalem, du heilige Stadt, denn Unbeschnittene und Unreine werden dich nicht mehr betreten. Ja, soweit diese Zusammenstellung, um ein bisschen zu zeigen, worauf die Offenbarung aufbaut. Dazu Anmerkungen? Komm.
Ja, ich möchte da doch was fragen. Ich finde das sehr interessant, das so zu lesen, dass diese Verbindungen so sind. Aber im Anfang, das finde ich dann bei Gradwohl, das erhebe dich und werde Licht, das sind ausgesprochen weibliche Wesen, also Jerusalem, die Stadt wird also auch als ein weibliches Wesen gerechnet. weil die Befehlsformen von den, ja, die sind feminin stehen. Ne?
Ja.
Und was ist denn der Verhältnis zu den anderen Texten, wo mehr das Weibliche betont ist und hier mehr der Stadt? Ist ein Stadt auch weiblich?
Also sicher in der Offenbarung wird Jerusalem insofern als weiblich gesehen, dass sie ja mit einer Braut, die für ihren Mann geschmückt ist, verglichen wird. Also ja, da wird dieses weibliche Bild der Stadt eigentlich beibehalten.
Und hier ist das einfach so.
Ja.
Ja, okay, gut.
Ich glaube, es ist wirklich in der alten Welt verbreitet, Städte personifiziert als Frauen zu sehen. Es gibt auch, fällt mir jetzt gerade ein, ich war letzte Woche in Bet She'an im Jordangraben und da gibt es eben auch ein Mosaik von der Tyche, von der Stadtgöttin mit einer Krone in Form der Stadtmauer dazu. Und das war in heidnischen Städten eben eigentlich auch sehr üblich. Also dieser Gedanke, dass eine weibliche Gottheit die Stadt repräsentiert, ist etwas wohl allgemein in der Antike verbreitetes und wird so auch in modifizierter Form in der biblischen und dann in der jüdischen und christlichen Tradition auch gesehen.
Aber in Deutsch und in Französische ist es auch La Ville und die Stadt, oder?
Ja, also,
ja. Also ja.
Hält sich das eigentlich?
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, das griechische Polis ist, glaube ich, aber kein weibliches Wort. Da müsste ich jetzt nachgucken im griechischen Lexikon, ob das doch.
Vom Niederländischen muss ich auch nachschauen. Also. Okay, danke schön.
Herr Müller.
Zu Ezechiel. Ezechiel war im Exil. War der von Anfang an? Oder kam der später oder war der gar nicht?
Ezechiel gehört zu der ersten Gruppe, die schon einige Jahre vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier deportiert wurde. Das war mehr die Oberschicht zusammen mit dem König Joachim. Das war etwa, grob gesagt, 5 Jahre vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems, als dann noch Zidkia als letzter König eingesetzt wurde. Also wir haben von Ezechiel wirklich nur Prophetien aus dem Exil, abgesehen von seiner visionären Versetzung nach Jerusalem. Aber er selber ist ein Prophet, der sich die ganze Zeit im Exil befindet und sozusagen im Exil davon träumt, dass der Tempel und die Stadt wieder aufgebaut werden.
Ach so, er ist gar nicht mit zurückgekehrt.
Nein, dafür hat er vermutlich nicht lange genug für gelebt. Also den zweiten Jesaja, wir hatten gesagt, Deutero Jesaja wird ja normalerweise der Prophet, der die Prophetien ab Jesaja 40 verfasst hat, genannt. Der war wohl ein paar Jahrzehnte jünger als Ezechiel, also auch vermutlich gar nicht mehr in Jerusalem gewesen, sondern im Exil geboren, und der mag vielleicht ja noch zurückgekehrt sein aus dem Exil. Und in der Forschung gibt es ja auch manche, die den Deutero-Jesaja nochmal zweiteilen in einen Deutero- und einen Trito-Jesaja, die also auch sagen, dass da auch eventuell zwei oder vielleicht noch mehr Propheten waren. Jedenfalls die Prophetien Ezechiels sind älter als die von Jesaja, die wir hier haben, und von jemandem, der halt die Visionen hat, aber selber mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr aus dem Exil zurückgekehrt ist.
Also Ezechiel hat praktisch nur zu den Exilanten.
Ja, genau. Er hat, das ist sozusagen die Zielgruppe ist anders, denn Jesajas Visionen sind am Anfang zwar auch, also da hat er ja auch die Visionen, die dazu aufrufen oder die ankündigen, dass man aus dem Exil zurückkehren wird. Aber er hat dann die Visionen, wo man wohl schon davon ausgehen muss, es gibt schon eine Rückkehrergruppe, aber die Rückkehr ist nicht so wunderbar, wie sie geschildert wurde, und dadurch entstehen neue Probleme und muss der Trost auch nochmal auf neue Weise ausgesprochen werden.
Ja, okay.
Mit dem Problem musste Ezechiel sich nicht befassen, weil er das nicht mehr erlebt hat.
Gut, danke.
Ja, Frau Krüger-Dohm.
Ich wollte nur noch ergänzen zu der Stadt als Frau. Es gibt ein Gedicht, ich weiß leider nicht von wem, da wird, so viel ich weiß, von der Stadt Prag gesprochen. Man fuhr da ein in diese Stadt von oben vom Berg und sah sie da liegen wie eine schöne Frau im Sternenkleid. Das war also nachts, als man da einfuhr.
Ja, schön.
Zur Ergänzung.
Ja, Herr Schad.
Ich hatte die Beschreibung der 12 Tore sehr erinnert an die Lagerordnung im Anfang des Buches Numeri, wo genau gesagt wird, wie um das Heilige zählt, welche drei im Osten und im Süden und im Westen und im Norden sind. Das sind im Grunde dieselbe Aufteilung in 12.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob es dieselben Dreiergruppen sind, aber daran hat es mich sehr erinnert.
Ja, es sind nicht genau dieselben Dreiergruppen, aber das ist sicher ein Modell, auf das Ezechiel aufbaut, um eben die Anordnung des Volkes um den Tempel, eben vorher das Bundeszelt, zu zeigen. Ja. Mhm. Herr Müller?
Aber weil wir gerade bei den Maßen sind. Ich habe jetzt also aufgeschrieben, da gibt es ein Maß, eine Latte und eine Spanne. Ich habe aber keins von denen gefunden, weil Maß ist mir bei mir angegeben als Volumenmaß und hat 13,1 Liter. Ist also ein Volumen. Hm. Aber Latte und Spanne, die müssen ja Längenmaße sein.
Sollte man annehmen. Also da habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, so im Detail, ob man da eine Überlegung hat. Also es ist kein, also die Latte ist kein Maß, das sehr häufig vorkommt in der Bibel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar singulär bei Ezechiel ist. Was jedenfalls wichtig ist eigentlich in all diesen Darstellungen, es kommt immer quadratisch raus. Also egal wie groß es ist, aber es ist ganz wichtig, die Symmetrie, die dabei ist.
Okay. Also alle quadratisch.
Ja.
Und die Steine, die hier erwähnt sind, werden die auch auf dem Ephod erwähnt?
Oder ja, der Ephod, das ist ja das Zitat, was wir hier aus Exodus 28 hatten.
Ja.
Aber es ist natürlich, ich habe hier einfach die Übersetzung der Steine, wie sie in der Einheitsübersetzung ist, genommen. Es wird sich nicht feststellen lassen, glaube ich, ob die Steine, die beim Brustschild des Hohen Priesters, des Ephod, erwähnt werden, ob das dieselben Steine sind, die in der Offenbarung sind. Also man könnte eventuell den griechischen Text von Exodus in der Septuaginta ranholen und den vergleichen mit der Offenbarung. Denn wir hatten ja auch schon beim letzten Mal gemerkt, es ist enorm schwierig, wirklich zu definieren, welche Steine mit den Steinen der Bibel gemacht sind. Und es ist ja einfach der Versuch, das mit irgendwelchen bekannten Steinen zu übersetzen. Das muss ja noch lange nicht heißen, dass es wirklich diese Steine waren.
Und ja, die Frage ist auch, wie relevant ist das?
Es gibt natürlich in mystischen Auslegungen befasst man sich mit solchen Sachen, keine Frage. Ich denke, man kann sich auch damit zufrieden geben, dass man hier eine Auswahl kostbarer Steine in verschiedenen Farben hat und das einfach wunderschön aussieht. Das würde ich mal für unsere Zwecke sagen, können wir uns vielleicht mit zufrieden geben. Und ansonsten müsste man dann noch wesentlich tiefer einsteigen, um das zu sehen. Herr Schad, ist Ihre Hand noch oben geblieben oder haben Sie sich nochmal gemeldet? Kein Problem. Ja, also ich finde das schon ganz schwer. Wir hatten ja beim letzten Mal, als wir den Text von Paulus im Galaterbrief gesehen haben, so ein bisschen eine Tendenz gesehen, dass hier eine christliche Interpretation dem biblischen Text übergestülpt wird. Hier haben wir eigentlich einen anderen christlichen Umgang mit der hebräischen Bibel, würde ich sagen, dass man hier eine Tradition aufnimmt und sie fruchtbar macht für die eigene Aussage, ohne eigentlich irgendjemandem damit was wegzunehmen, würde ich sagen. Ist in dem Sinne etwas Harmonischeres und zeigt vielleicht auch ein ähnliches Bedürfnis. Wir werden es gleich bei Abarbanel sehen. Das ist die Vision eben von einer guten Endzeit, die kommen wird, wenn man selber in einer gar nicht so guten Zeit lebt. Denn die Offenbarung beginnt ja eigentlich mit christlichen Gemeinden, die verfolgt werden, und endet halt mit diesem Zukunftshoffnungsbild. Und das ist eben gar nicht so unterschiedlich wie die Situation bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Und von daher sicher auch nicht so überraschend, dass diese Bilder hier aufgegriffen werden und auch als Trostprophetien neu fruchtbar gemacht werden sollen. Ja, dann können wir uns mal anschauen, was Abarbanel damit gemacht hat. Er ist wirklich nicht einfach zu lesen und er schreibt auch ein bisschen ohne Punkt und Komma. Das ist auch immer sehr schwierig, wie das eigentlich die meisten mittelalterlichen Ausleger tun. Und auch dadurch, dass er immer wieder auf Bibeltexte anspielt, dass ich immer ausdrücklich sagt, also auch das macht die Dinge nicht unbedingt einfacher, aber ich hoffe, dass wir so ein bisschen zumindest so seinen Grundansatz dann doch ein Stück nachvollziehen können. Und Abarbanel bietet sich eben an, weil er einer der wenigen Kommentatoren ist, die zu allen biblischen Büchern Kommentare geschrieben haben und das eben auch sehr ausführlich. Und von daher bin ich also bei ihm gelandet wieder. Ja, also er hat zunächst eine allgemeine Aussage, wie er Jesaja 60 deutet, und dann habe ich auch noch einiges von den spezifischeren Auslegungen zu einzelnen Versen gebracht. Und da muss man eben auch, denke ich, den aus Spanien vertriebenen Mann, der unter christlicher Herrschaft, christlicher unterdrückender Herrschaft lebt, und was dessen Zukunftsvisionen auf Jesaja aufbauend sind. Die allgemeine Absicht in dieser Prophetie ist es, Israel eine frohe Botschaft zu überbringen und ihnen zu sagen, dass sie von ihrer Trauer aufstehen und den Menschen auf der Welt leuchten werden im Licht ihrer Rettung. Denn während alle Menschen auf der Welt in der Dunkelheit und Finsternis ihrer Religionen und ihres Glaubens sind, und auch in vielen und bösen Bedrängnissen, die über sie kommen werden, siehe, über Israel geht das Licht der Errettung und der Erlösung auf, bis viele Völker und Könige im Licht seines Glaubens und seiner Tora gehen werden, sich versammeln und zum Berg des Ewigen und zum Haus des Gottes Israels kommen werden. Und die dorthin Kommenden werden so viele sein, dass sich die Kinder Israels fürchten werden, wenn sie ihre große Zahl sehen werden. Aber sie werden nur kommen, um den Namen des Ewigen anzurufen und ihm zu dienen, und werden vor ihn eine Gabe aus Gold und Weihrauch bringen und jede Art von Vieh aus Kedar, es auf dem Altar zu opfern. Und sie werden mit großer Geschwindigkeit die unter ihnen exilierten Kinder Israels herbeibringen. Und anstelle dessen, dass die Völker Jerusalem in Ruinen gelegt und seine Mauern zerstört haben, werden sie sie jetzt aufbauen und wertvolle Hölzer für den Bau des Tempels bringen. Und alle werden unterworfen sein, Israel dienen und es reich machen. Und es wird für immer Frieden sein im Land, und man wird in ihm von keiner Gewalttat hören, da das Gute, das Israel bestimmt ist, nicht durch die natürliche Ordnung kommen wird, sondern durch die individuelle Vorsehung. Und der Prophet rühmt sich, dass es das Ziel seiner Prophetie war, Israel seine Erlösung und Rettung zu verkünden, sein Wohnen im Land und dass die Nationen ihm dienen werden und dass Israel Priester des Ewigen, Same, den der Ewige gesegnet hat, genannt wird. Und dass jenes Israel seinem Gott Preis und Dank geben und sagen wird, ich freue, ja freue mich am Ewigen. Denn ihre Rettung wird allen Völkern bekannt und offenbar sein, bis die Stadt mit einem neuen Namen genannt wird und sie eine Krone der Herrlichkeit in der Hand des Ewigen sein werden und sie nicht mehr Verlassene und Verödete genannt wird. Und der Prophet befahl Israel, dass sie darum immer und ohne Unterlass zum Ewigen beten und nicht denken sollen, dass ihr Gebet nutzlos sein wird. Denn der Ewige hat bereits bei seiner Rechten und bei seinem heiligen Arm geschworen, dass er sie nicht nochmals ins Exil führen, sondern sie erlösen und herausholen wird. Und die Gerüchte werden dahin gehen und durch die Tore gehen, dass der Ewige die Rettung Israels und den hohen Rang Jerusalems bis zum Ende der Erde hören lassen wird. Und da die Nation Edoms, also die christliche Welt, an der Spitze der Bedränger stand, erläutert der Prophet, das ist dann in den folgenden Prophetien in Jesaja 63, die Größe der Rache, die an ihnen verübt wird. Die der Heilige, gepriesen sei er, mit seiner Macht und seiner Gerechtigkeit vollziehen wird, ohne ein Verdienst Israels und nicht um seiner Gerechtigkeit willen, wie all dies in den Versen erläutert wird. Also wenn ich schon diese Einleitung vor der Biografie Ababanels lese, da merkt man einfach den Mann, der versucht, ein Gegenbild von dem, was seine Realität ist, zu entwerfen. Also zu sagen, nicht mehr wir werden unterdrückt sein, sondern uns wird das Licht zuteil werden und wir werden das Licht aller Völker sein. Die Völker werden uns dienen, während wir jetzt den Völkern unterworfen sind und er in dem Sinne eben auch Jesaja ganz auf seine Zeit passend oder auf die Hoffnung, für die er sich für seine Zeit wünscht, auch auslegt. Und das kommt eben auch jetzt in den Auslegungen zu den einzelnen Versen nochmal ein Stück deutlicher. Also erstmal zu Vers 1 bis 3. Steh auf, leuchte. Nachdem der Prophet oben, also gerade in den vorangehenden Versen in Kapitel 59, die Rache erläutert hat, die der Ewige, gepriesen sei er, von den schuldigen Nationen nehmen wird und dass er Israel erlösen wird, sagt und verkündet der Prophet ihnen über ihren Erfolg. Steh auf, leuchte, denn es kommt dein Licht. Dies sind zwei Befehle. Steh auf und leuchte. Zu sagen, dass sie selbst, obwohl sie doch gefallen und niedrig sind, in der Zeit ihrer Erlösung zu einem erhabenen Rang aufstehen werden. Daher sagt er den Nationen gegenüber, steh auf. Und weiter sagt er, dass sie im Exil wegen ihrer Sünden sagten, wir hofften auf Licht und siehe Dunkelheit, auf glänzende Lichter, in Finsternis gehen wir, gestrauchelt sind wir am Mittag wie am Abend, eine Anspielung auf ihre Bedrängnisse, und auch eine Anspielung auf ihre Unverständigkeit und ihre Sünde, dass sie verunstaltet waren und auch, dass im Exil ihre Tora verachtet und dahingeschmolzen war und die Nationen über sie und ihren Glauben spotten. Siehe, dann, in der Zeit ihrer Rettung, werden sie allen Menschen auf der Welt leuchten. Und er gibt den Grund, warum sie leuchtend und glänzend wie der Glanz des Himmels sein werden, indem er sagt, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Ewigen geht über dir auf. Denn er sagt, es kommt dein Licht über die Rettung und die Erlösung. Und die Herrlichkeit des Ewigen geht über dir auf, über die Gottesgegenwart, die wieder in ihrer Mitte sein wird, und über die tiefe Anhänglichkeit, die unter ihnen sein wird. Bei den übrigen Nationen wird es jedoch nicht so sein. Denn siehe, die Dunkelheit bedeckt die Erde und die Finsternis die Völker. Und auch wenn er dies über die Bedrängnisse und die bösen Dinge, die dann über die Völker kommen werden, sie zu zerstören, sagt, so meinte er damit zweifellos auch, dass alle Erschaffenen in ihren Ländern nach ihren Völkern hingehen werden, der Ewige aufgehen wird und seine Herrlichkeit über ihnen erscheinen wird. Bis alle Nationen, die von jener Rache, die der Erlösung vorangehen wird, übrig geblieben sind, den Weg der Tora Israels lernen werden. Wie es zu Beginn dieses Buches heißt, und viele Völker werden gehen und sagen, lasst uns gehen und hinaufsteigen zum Berg des Ewigen, in Jesaja 2,3. Und darüber wird hier gesagt, es werden Völker zu deinem Licht gehen. Und nicht nur Völker und Nationen, sondern auch die Könige werden zum hellen Schein deines Glanzes gehen. Denn dann werden sie ihre Götzen und ihren verfälschten Glauben verlassen und entsprechend des Lichtes und des hellen Scheins gehen, der über dir aufgehen wird aufgrund der Anhänglichkeit an Gott. Dann zu Vers 4 bis 9. Und daher sagt er zu Israel, erhebe deine Augen umher und sieh, dass alle jene Nationen sich versammeln und zu dir kommen werden, und dann werden durch sie deine Söhne aus der Ferne kommen und deine Töchter auf der Flanke sorgsam getragen werden. Das ist das Verb Te'amana, worauf er eben seine Erklärung aufbaut, was so zu verstehen ist, wie so wie der Pfleger Omen den Säugling trägt. Und oben wurde schon mehrmals erklärt, dass die Rache an den Nationen notwendigerweise der Erlösung Israels, seiner Rettung und seinem Königtum vorangeht. Und daher erwähnt der Prophet am Ende des obigen Abschnitts, in 59, 17 bis 19, die Rache an den Nationen und ihre Zerstörung. Und über die von jener Rache übrigbleibenden wird dieser Abschnitt gesagt. Und es werden Völker zu deinem Licht gehen. Alle werden sich versammeln, zu dir kommen. Und darin liegt kein Widerspruch in der Bestimmung. Und im Midrash Psikta Rabbati wird über diesen Vers »Steh auf, leuchte« gesagt, »In dieser Stunde bringt der Heilige, gepriesen sei er, die Torah herbei, legt sie in seinen Schoß und lässt den Glanz Israels von einem Ende der Welt zum anderen aufstrahlen.« Da sagte Gabriel vor dem Heiligen, gepriesen sei er, »Herr der Welt, ist es dein Wille, dass alle Nationen der Welt kommen und das Wohlergehen Israels sehen werden?« Jesaja sagte, »Sie sollen es nicht sehen«, nach dem Vers, »Ewiger deine Hand ist erhoben, und sie schauen es nicht.« Mose sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, »Herr der Welt, sie sollen kommen und sehen, wie es heißt, sie werden schauen und beschämt werden vor dem Eifer für das Volk.« Die Gemeinde Israels sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, »Herr der Welt, sie sollen kommen und sehen und beschämt werden, wie es heißt, und sehen wird es meine Feindin und sich mit Scham bedecken.« Bei Micha 7,10. Im Midrash Genesis Rabbah wird gesagt, dass Jerusalem das Licht der Welt ist, wie es heißt, und es werden Völker zu deinem Licht gehen. Und wer ist das Licht Jerusalems? Der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt, und der Ewige wird ihr ewiges Licht sein. Dazu wurde angemerkt, dass das Licht, das von Jerusalem und von Israel ausgeht, der Glaube an das Gottsein des Ewigen, gepriesen sei er, ist und seine Wahrheit. Und der Prophet erwähnt, dass die Völker und Nationen, die nach Jerusalem kommen, um den Glauben an den Ewigen, gepriesen sei er, anzunehmen, so viele sein werden, dass Israel, wenn es ihre große Zahl sieht, Angst haben wird, dass sie sich etwa in Jerusalem festmachen und in ihr herrschen werden. Und darüber heißt es, dann wirst du sehen, und zwar ist das das Verb Tir-I, in dem man den Vokal I nur in der Punktierung hat, und das ist eben die Wurzel Ra-A, sehen, und strahlen, Nahart, und dein Herz wird sich fürchten und weiten. Und Abarbanel möchte das jetzt anders übersetzen, aber der Tradition nach ist es eben nicht von Ra-A, sehen, sondern von Jir'a, Furcht, abgeleitet. Und so ist es bei Zephania. Du sollst mich fürchten, denn das ist auch die Form Tir'i, wo das I aber ausgeschrieben ist, eben als Wurzel, und Zurechtweisung annehmen. Und Nahart meint Angst und Eilen, wie in Jesaja 2,2, wo das Verb auch vorkommt. Und es werden zu ihm, das heißt dem Berg des Hauses des Ewigen, strömen alle Völker. Und die Deutung ist, dass wenn die Vielzahl der Völker dorthin kommen wird, Israel von Furcht, Staunen und Angst ergriffen wird, wenn sie die Streitkraft der Völker wie eine Meeresmasse sehen, die zu ihnen kommt. Aber sofort wird sich ihr Herz weiten, wenn sie sehen werden, dass sie kommen, um sich ihnen zu unterwerfen. Und darüber heißt es, eine Fülle von Kamelen wird dich bedecken, was eine hohe Zahl meint. Und die jungen Kamele aus Midian sind die kleinsten Kamele. Alle werden aus Saba kommen und dem Ewigen eine Gabe bringen. Und dies ist, Gold und Weihrauch werden sie tragen und den Ruhm des Ewigen verkünden. Auch aus dem Land Kedar werden sie Vieh und Widder für den Altar des Ewigen bringen. Und dies ist, alles Kleinvieh Kedars wird man dir versammeln, Widder Nevajot werden dir dienen, damit sie zum Wohlgefallen auf den Altar des Ewigen steigen. Und die Schrift, die sagt, sie werden hinaufsteigen auf das Wohlgefallen meines Altars, ist umzudrehen wie, sie werden auf meinen Altar zum Wohlgefallen hinaufsteigen. Und auf diese Weise werde ich das Haus meiner Herrlichkeit prächtig machen. Und in dieser Angelegenheit besteht ein Streit in den Worten der Weisen seligen Angedenkens. Denn Rabbi Eliezer sagt, dass man Vieh von Nichtjuden nicht opfert, nicht wir und nicht sie, da man sie des Beischlafs mit ihnen verdächtigt. Und der Beischlaf mit Tieren ist ja verboten und ein Tier, das mal zum Beischlaf mit Menschen benutzt worden ist, ist als Opfer untauglich. Und sie stellten Rabbi Eliezer diesen Vers entgegen und er behauptete, dies sind alles künftige Konvertiten, wie geschrieben steht, dann werde ich umwenden auf die Völker eine klare Sprache, dass alle den Namen des Ewigen anrufen, ihm Schulter an Schulter zu dienen. Und über die Kinder Israels, die im Lauf aus dem Exil zum heiligen Boden kommen, heißt es, wer sind diese, die wie eine Wolke fliegen? Dies sind die Gemeinden Israels, die aus dem Exil hinaufsteigen und wegen der Schnelligkeit ihrer Bewegung verglich er die Sache mit dem Fliegen in der Schnelligkeit der Bewegung der Wolke. Und wie Tauben zu ihren Verschlägen. Denn die Tauben fliegen schneller bei ihrer Rückkehr zu ihrem Nest, um zu ihren Küken zurückzukommen, als sie bei ihrem Hinausfliegen von dort fliegen. Und möglicherweise wird dies über die 10 Stämme gesagt, also die 10 Stämme, die die Assyrer deportiert haben, die in jener Zeit zurückkehren werden. In Psiktarabati wird es jedoch auf die Nationen gedeutet, die nach Jerusalem kommen, um zu konvertieren, zusammen mit den Inseln. Und dies sind die Inseln des Westens, die sehr weit vom Land Israel entfernt sind. Der Prophet erwähnt, dass auch sie in der Zukunft nach Jerusalem kommen werden, um den Glauben an den Ewigen anzunehmen. Und dies wird gesagt mit, denn auf mich werden Inseln hoffen. Und er verkündet auch, Schiffe aus Tarschisch werden kommen als Erste, ihre Kinder aus der Ferne von den Inseln des Meeres zu bringen. Denn sie werden darin die Ersten sein und nach ihnen die übrigen Nationen. Und zu Vers 10. Und weiter erwähnt er, dass dieselben Fremden, die kommen werden, um zu konvertieren, auch ihre Mauern aufbauen werden und ihre Könige ihnen, also Israel, dienen werden. Denn stattdessen, dass die Nationen der Welt Jerusalem zerstören, werden ihre Nachkommen es aufbauen. Und er erwähnt, dass das Kommen der Völker nach Jerusalem so beständig sein wird, dass die Tore Jerusalems immer offen sein werden. Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen werden, um die Heeresmacht der Völker zu ihr zu bringen und ihre Könige, die sie geführt haben, denn da sie aus einem fernen Land sind, kennen sie den Weg nicht und brauchen Wegbereiter, die sie führen. Und allgemein heißt es, denn das Volk und das Königreich, die dir nicht dienen werden, werden verloren gehen. Durch die Schläge des Ewigen gepriesen sei er. Und die Völker, die nicht nach Jerusalem hinaufziehen, zugrunde, ja zugrunde werden sie gehen. Und man kann sagen, dass, wenn er sagt, denn das Volk und das Königreich, die dir nicht dienen werden, werden verloren gehen, dies ein Hinweis darauf ist, dass es Völker und Könige geben wird, die ihnen nicht dienen werden und nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden. Und sie sind es, die verloren und zugrunde gehen werden, in der vorangehenden Rache an den Nationen. Und wie in den Tagen Salomos, Hiram, der König von Tyrus, wertvolle Hölzer zum Bau des Hauses des Ewigen schickte, so wird es auch in jener Zeit sein, wie es heißt, die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen. Zypresse, Tithar und der Aschur zusammen, um den Ort meines Tempels prächtig zu machen. Und da er zu Beginn des Abschnitts die Erlösung und die Rettung mit dem Licht verglichen hat, sagt er, nicht mehr wird dir die Sonne das Licht des Tages sein. Das heißt, dass ihr Licht und ihre Rettung und ihr Sehen nicht durch die Ordnung der Systeme kommen wird, sondern durch die individuelle Vorhersehung von Seiten des Ewigen, gepriesen sei er. Und dies sagt er in den Worten, und der Ewige wird dir ewiges Licht sein und dein Gott dir Herrlichkeit. Und daher wird deine Sonne nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr versammelt werden. Das heißt, dass dein Königreich nicht mehr abgeschafft werden wird. Und dies sagt er, da die Dinge, die dem Himmelssystem verpflichtet sind, eine begrenzte Zeit haben, und wenn sie abgelaufen ist, werden sie aufhören und nicht mehr sein durch die Veränderungen in ihren Bewegungen und Lagen. Aber die Dinge, die der Vorhersehung unterstehen, werden nach dem Willen dessen, der vorhersieht, gepriesen sei er sein. Und daher können sie beständig und unaufhörlich sein. Und darüber sagt er, denn der Ewige wird ihr ewiges Licht sein und abgeschlossen sind die Tage deiner Trauer. Wann aber wird sich all das erfüllen? Zu seiner Zeit, wie es am Ende des Textes heißt. Das heißt, die vor ihm gepriesen sei er, bestimmte und festgelegte Zeit, sein Volk zu kaufen. Und wenn jene Zeit kommt, werden diese Dinge in großer Schnelligkeit und Eile geschehen. Denn obwohl das Exil sich verlängert, wie es bei Daniel heißt, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, so wisset doch und seht, dass, wenn die Stunde der Erlösung da ist, nicht viel Zeit nötig sein wird, um sie zu verwirklichen. Denn siehe, der Heilige, gepriesen sei er, wird eilen und sie beschleunigen. Und du weißt bereits, was im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98a, ausgelegt wird. Wenn sie das Verdienst haben, werde ich sie beschleunigen. Wenn sie es nicht haben, zu seiner Zeit. Damit haben sie aufgedeckt, was ich oben ausgelegt habe, dass die Erlösung zwei Zeiten hat. Die eine ist möglich durch die Umkehr und das Verdienst der Generation, und die andere muss kommen, wenn die vor ihm, gepriesen sei er, bestimmte Zeit gekommen ist. Ja, soweit dieser natürlich sehr dichte Text von Abravanel, aber vielleicht kann man doch so einen allgemeinen Eindruck gewinnen, dazu Anmerkungen. Anne. Du bist noch stumm geschaltet.
Da ist ja nun viel die Rede von den vielen Völkern, die da alle kommen, und ich stelle mir das vor, wie Jerusalem übervölkert ist. Die Frage ist, wie ist das zu verstehen? Denn einerseits werden da einzelne Völker genannt, die da kommen aus der damals bekannten Welt. Und wenn ich mir heute Israel ansehe, da kommen da Juden aus allen Kontinenten zusammen. Und andererseits stand aber an anderer Stelle, dass Unbeschnittene da gar nicht reinkommen. Also ich kann im Moment noch nicht die Summe unter all dem sehen. Ist das symbolisch? Ist das Metapher? Oder wie wird das interpretiert bei den jüdischen Gelehrten?
Also man sollte sicherlich versuchen anzufangen zu überlegen, ob Jerusalem Platz genug hat für all die. Das ist rein praktisch gesehen, das ist, glaube ich, wirklich, weil auch Abravanel sagt das ja, die Israeliten werden so erschreckt sein von der Masse der Völker, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also solche Visionen ins Konkrete umzusetzen, das kann nicht funktionieren. Ich denke, der Gedanke hier ist, dass wirklich alle Nationen der Welt eigentlich eben den Gott Israels anerkennen sollen und Jerusalem als den Ort seines Wohnsitzes und von daher eben sozusagen eine Wallfahrt nach Jerusalem machen. Das muss auch nicht heißen, dass sie da bleiben unbedingt, sondern es geht um dieses Hinaufkommen nach Jerusalem, ist eigentlich eine Art Gleichnis für die Anerkennung des Gottes Israels und wie es auch Abarbanel konkreter schreibt, indem er hier einige talmudische Texte zitiert, auch wirklich das Konvertieren der Völker. Also das ist sozusagen, wenn die christliche Welt eben die Vision hatte zu seiner Zeit, dass die Juden sich ja bekehren müssten, wird das hier umgedreht sozusagen. Und ich glaube, also Jesaja, dem historischen Jesaja, dem Verfasser der Prophetie, ich glaube nicht, dass der sich mit solchen Fragen wie Konversionen befasst hat, sondern es ging wirklich mehr um eine allgemeine Anerkennung des Gottes Israels als des Schöpfers und Herrn der Welt. Aber zur Zeit Abarbanels ist das schon, ja, wird das schon viel konkreter gesehen und irgendwie so schon auch wirklich der Wunsch einer Massenkonversion der Völker, der hier zum Ausdruck gebracht wird. Und im Hintergrund natürlich, er spricht ja auch ein paar Mal von der Rache an den Völkern und neben den Texten, die er selber zitiert, gibt es da durchaus auch noch genug andere Texte in den Prophetien. Und das sind eigentlich auch wirklich die zwei Aspekte, die Endzeitvisionen haben. Wir haben einige sehr brutale Texte, die eben von einem endzeitlichen Krieg der Völker gegen Jerusalem sprechen und deren Besiegung dann natürlich auch und andere, die mehr versöhnliche Bilder einer Wallfahrt nach Jerusalem haben. Und das wird auch durchaus manchmal von denselben Propheten, also auch bei Sacharja 14, das letzte Kapitel von Sacharja, hat auch erst das Gericht und dann die übrig bleiben, ziehen zur Wallfahrt nach Jerusalem auch. Also das ist der Versuch, so ein bisschen auch diese beiden unterschiedlichen Traditionen zusammenzubekommen. Und wenn Abarbanel auch immer wieder auf die Rache eingeht, sind das sicher eben auch die Rachefantasien eines Mannes, der Verfolgung erlebt hat und das eben sich auch wünscht, dass es irgendwann den Unterdrückern auch mal heimgezahlt wird. Also ich glaube, kann man so historisch, psychologisch verstehen. Andererseits bleibt natürlich ein Anstoß, würde ich auch sagen, in diesen Prophetien, dass sie in gewisser Weise bei all ihren schönen Bildern auch immer diese andere haben, dass es irgendwo alles nur umgedreht wird. Die vorher unten waren, sind jetzt oben und die vorher oben waren, sind jetzt unten. Und da würde ich mir wahrscheinlich auch, weil ich eben heute aus einer Perspektive die Texte lese, wo eben auch die Hand Israels oben ist, sozusagen, da stößt mir manches auch schwierig auf in den Texten und ist sicher auch problematisch, obwohl man eben wahrscheinlich psychologisch wirklich verstehen muss, dass aus dieser Erfahrung der Unterdrückung natürlich auch Wunsch von Rache kommt, wo man Rache vielleicht gar nicht so im normalen Sinn, wie man es im deutschen Sprachgebrauch benutzt, verstehen muss, sondern im biblischen Kontext Rache auch eher etwas ist, wo Gott für Gerechtigkeit sucht, sorgt auf seinen Wegen, wenn menschliche Gesetze das nicht schaffen. Also durchaus nicht einfach etwas blutig um sich schlagen. Das ist um einiges komplizierter bei der biblischen Rache oder differenzierter. Aber das ist natürlich da auch. Ja. Frau Fricke.
Vielleicht darf ich.
Ja, bitte, bitte. Ich glaube, Sie waren auch zuerst, aber ich habe.
Ja, Sie waren einen Augenblick da und dann wieder weg, aber jetzt sind Sie wieder da.
Okay, warten Sie zuerst.
Nein, nein,
Soll ich sagen?
ich wollte Sie nicht unterbrechen, sondern nur Sie waren eine Sekunde stumm geschaltet, deswegen, aber jetzt kann man Sie wieder hören.
Ja, okay. Ich wollte nur sagen, das ist auch wirklich psychologisch ein typischer Mechanismus, dass Leute, die sehr unterdrückt sind, innerlich als Gegenbild eine Größenfantasie oft entwickeln, dass es sich alles nach ihnen richtet, also dass sie siegen werden. Und das hilft einfach in dem Leid, wenn man solche Bilder hat, das auszuhalten, was es an Schlimmen gibt. Und so ein bisschen scheint das für mich durch, wenn ich denke, die waren im Exil und was haben die gelitten? Und das ist so ein Gegenentwurf dann einfach zu dem, ja, wo ich wirklich in der Realität drin stecke, so, oder im Märchen, so eine Aschenputtel-Situation, ne? Ich komme jetzt raus aus der schlimmen Sache, ne? Und wird erhöht dann sozusagen, aber auch durch Gott eben vielleicht. Ja, so kommt mir das ein bisschen vor.
Ja, also ich habe diesen Eindruck auch gehabt und ich glaube, so bei Jesaja ist es sicher auch schon da, aber bei Abarbanel kommt es noch mal ein Stück deutlicher heraus, würde ich sagen. Herr Müller.
Ja, also hier im Nachgang zu Frau Fricke möchte ich noch sagen, dass also das hier im positiven Sinne eine MAGA-Bewegung ist, wie wir sie auch in Amerika haben im Moment. Was mir natürlich überhaupt nicht passt aus dem Text ist, sie bleiben und die Welt bleibt in der Finsternis ihrer Religionen. Das heißt also, hier kommt ganz klar der Absolutheitsanspruch der Offenbarungsreligion zutage. Genau wie alle anderen auch. Nur wir.
Ja,
ich habe die Wahrheit. Ich habe das Richtige. Ich habe die einzig richtige Religion. Ja. Und das kann man einfach nicht befürworten, weil es gibt nun mal keine schlechte Religion.
Das geht eben zusammen mit diesem Problem, dass man sich absetzen will, auch von seinen Gegnern und auf die Weise diese Interpretationen kommen, die natürlich enorm problematisch sind. Wenn man bei den Kirchenvätern nachgucken würde, wird man bestimmt genau die umgekehrte Interpretation finden, dass sie eben sagen, es ist die christliche Kirche, die das Licht hat und alle anderen einschließlich der Juden sind in der Finsternis. Also sieht man so, wenn man dieses Bild einmal hat, dann findet man es auch in den biblischen Texten natürlich wieder. Das ist ganz klar. Anne, hattest du dich nochmal gemeldet?
Ja, ich hatte über eine ganze Weile das Bild als Gegenbild der Gemeinsamkeit, die Gemeinsamkeit beschwören, trotz dieser Fluchtbewegungen damals auch von Spanien aus, Ausdauer, Widerstand, das wäre ja der Versuch, dem Volk zu sagen, es ist jetzt nicht alles verloren, wir sind zwar alle vertrieben und überall, aber wir können das hinkriegen, also so Mut machen. Das hatte ich eine Weile auch im Kopf.
Das ist ein bisschen das, was die Mystiker von Sfat gemacht haben, wo wir auch vor zwei Sitzungen ein bisschen drüber gesprochen haben mit dem Schabbat-Hymnus, dass da eben in der jüdischen Mystik der Gedanke aufkommt, dass jeder Einzelne etwas zur Reparatur, zur Verbesserung der Welt beitragen kann. Und das muss eben gar nicht groß in der politischen Ebene sein, sondern zu sagen, wenn man nach den Geboten lebt, wenn man richtig betet, die Tora studiert, macht man die Welt ein Stückchen besser und damit eigentlich jedem, auch wenn er noch so unterdrückt, in noch so einer schwierigen Situation ist, die Möglichkeit gibt, irgendetwas zu tun, was für die gesamte Welt eine Bedeutung hat und auch einen Sinn in seinem Tun, trotz völliger politischer Ohnmacht zu finden. Und das haben die Mystiker sicher ganz gut aufgegriffen, auch diese Möglichkeit auszubauen und sich weniger eben auf diese Visionen für die Endzeit zu konzentrieren. Cor.
Ja, noch im Anschluss auch hier ein bisschen dabei und was Frau Fricke gesagt hat über die psychologische Hintergrund, wie ist das, weil ich habe doch hier in der Text noch was über Scham und in anderen Texten auch Angst und Scham. Ist das ungefähr dasselbe zu verstehen in diesen Texten von Verfolgung und so, weil beim Scham denke ich im Moment an einen Text von einer niederländischen Frau, gebürtig aus Suriname, wo Ihr Vater früher in der niederländischen sozialistischen Bewegung war, so, die von die Nazi war und sich darüber jetzt schämt, ist das dasselbe oder nicht?
Was also, ob Frau Fricke da eine Antwort drauf hat oder...
Naja, wenn ich mich schäme, glaube ich, dann gehe ich davon aus, also wenn ich denke, der andere schämt sich oder ich bekomme das mit, der schämt sich, dann hat der ja eine Erkenntnis, dass etwas nicht richtig gelaufen ist. Warum sonst sollte man sich schämen, wenn man das gut gemacht hat, richtig gemacht hat? Da kamen ja auch so ganz abstruse Vorstellungen von Sodomie auf und sowas in dem Text. Das heißt, ich schreibe denen eigentlich ja schlimme Dinge zu, die ja gar nicht toleriert wurden im Judentum und eigentlich in keiner Gesellschaft, denke ich mir, auch in der Toleranten nicht. Und ja, wenn das, dass ich eben in der Erwartung, jetzt wendet sich das Blatt, dass die Feinde oder die Bösen endlich erkennen, dass sie im Unrecht sind. So denke ich, dass es was mit der Scham zu tun hat. Also die handeln ja aus der Macht heraus, als wären sie im Recht, denke ich mir. Aber im Grunde müssen sie sich schämen für das, was sie tun, weil sie den anderen Unrecht getan haben oder eben falsch gelebt haben oder so. So vielleicht. Aber ich muss ich noch drüber nachdenken.
Ja, Frau Herretz.
Okay, danke. Dankeschön.
Frau Herretz?
Ich hänge noch mal auf Seite 5 bei den Kamelen. Eine Fülle von Kamelen wird dich bedecken, was eine hohe Zahl meint. Und die jungen Kamele aus Midian. Also sie werden Gold und Weihrauch tragen und. Also ich finde das toll, dass den Kamelen so eine Bedeutung gibt. Ja, aber steckt da noch was mehr hinter?
Also ich meine, ich glaube, wirklich wichtig, Kamele sind ja keine Tiere, die koscher als Opfer sind. Also sie können wirklich nur als Lasttiere benutzt werden. Und das ist offensichtlich ja so eine Vorstellung der Schätze des Orients, die gebracht werden. Und das sind ja dann Dinge, die sich eben christlicherseits auch auf die Weisen in der Kindheitserzählung von Matthäus übertragen haben, natürlich, die man sich ja auch mit Kamelen kommt vorstellt. Ja,
weil auch besonders Saba erwähnt wird.
Ja, genau. Eben auf der, also Saba, das ja meist mit, sei es Äthiopien oder sei es die Südspitze der arabischen Halbinsel interpretiert wird. Und da kommen natürlich die Kamele her. Also das ist wohl vielleicht schon auch etwas, weil das nicht die einheimischen Tiere sind, sondern die eben von weit her kommen. Das mag mitspielen. Herr Keimer, Sie hatten sich noch gemeldet? Herr Keimer? Moment. Nicht so aus.
Sehen gar nicht mehr.
Ja, vielleicht. Inzwischen habe ich gesehen, Herr Schobis hat uns einen Verweis auf eine Veranstaltung in den Chat geschrieben.
Ich kann das auch noch mal rumschicken. Das war der Hinweis, glaube ich, auf einen Wettbewerb, wo man abstimmen kann. Das kann sich ja jeder dann noch mal anschauen. Ich würde es einfach noch mal per Mail rumschicken. Da hatte er vorher drum gebeten. Und da er sich nicht laut schalten kann, das immer schwer verständlich ist, hatte ich ihn gebeten, es in den Chat zu schreiben. Ich würde es dann aber einfach auch noch mal rumschicken. Dann kann man ja schauen, ob man dem zustimmen kann.
Ja, gut. Dann denke ich, haben wir noch einiges zu dem Text heute auch gesehen und ja, uns so ein bisschen in die Gedankenwelt von Abravanel herein versetzt. Mal sehen, was ich zu dem nächsten Text, der dann hier unser letzter in der Reihe sein wird, noch finde. Ob wir da mit Abravanel weitermachen oder sich auch was Moderneres findet, muss ich noch nachschauen. Dann
Welches
also.
Text von Jesaja ist das dann?
Sekunde, muss ich gerade, das ist. Das ist Jesaja 61,
Also,
10 bis 63, 9.
ja, okay. Ja, danke.
Ja, dann eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Okay. Tschüss.
Vielen Dank.